Diese Sendung enthält Produktplatzierungen.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres schönen Podcasts Balance Beauty Time. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Unsere heutige Ausgabe richtet sich ganz speziell an unsere Zuhörerinnen, denn es geht um das Thema Wechseljahre. Früher oder später werden wir alle damit konfrontiert. Die einen stecken es leichter weg, die anderen hadern mit Hitzewallungen oder auch Stimmungsschwankungen. Und die gute Nachricht kommt jetzt, um die es sich auch in unserer heutigen Ausgabe dreht. Es gibt Wege, um die Beschwerden zu lindern und, ich behaupte besser noch, um unbeschwert durch die Wechseljahre zu kommen. Mehr dazu verrät uns mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, Silke Uhlendahl, seit 23 Jahren Heilpraktikerin und hat ihre große Naturheilpraxis Sichtzeichen in Essen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass das heute klappt.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast sein darf.
Ich freue mich auch, Frau Uhlendahl. Wir wollen Sie auch so ein bisschen kennenlernen persönlich. Unser Podcast heißt ja Balance Beauty Time. Was ist denn so Ihre Auszeit im Alltag? Was gönnen Sie sich jeden Tag? Gibt es da eine Routine, die Sie gerne machen?
Ja, in der Tat. Also was ich als Routine selber durchführe und was ich auch meinen Patientinnen empfehle, ist gleich morgens zu Beginn langsam in den Tag zu starten. Mit einem Glas Wasser zu starten, dann vielleicht mal einen Tee zu trinken. Und ein ganz wichtiger Tipp schon an dieser Stelle, nicht direkt nach dem Aufstehen einen Kaffee zu trinken. Oh, weil das einfach unser Hormonsystem ungünstig beeinflusst. Es spricht nichts gegen eine oder auch zwei Tassen Kaffee am Tag, wenn man es gut verträgt, aber eben nicht in den ersten 15 bis 30 Minuten nach dem Erwachen, weil das einfach unser Adrenalin und unser Cortisol so auf den Plan holt, dass es die Stresssymptomatik massiv verschärfen kann und damit dann in den Wechseljahren eben auch Hitzewallungen. Und dann ist es sehr gut, so ein bisschen Zeit sich zu nehmen und auch eine Kleinigkeit zu frühstücken. Mhm. Viele Frauen sind in der Hetze des Alltags nämlich dann so morgens aufstehen, sich beeilen, einen Kaffee trinken oder zwei und los und erst um 10 oder 11 Uhr was essen. Und das ist einfach für uns Frauen und für unsere Hormonlage ganz ungünstig. Das sind so meine Routinen so im Alltag. Mhm. Und ansonsten mag ich es auch mal längere Zeit Urlaub zu machen. Wir haben einen VW-Bulli, mit dem wir gerne auch mal reisen. Auch das sind natürlich dann sehr inspirierende Auszeiten, wo dann auch wirklich mal gar nichts Berufliches ist, sondern man die Natur genießen kann und einfach auch mal wieder so ein bisschen bei sich selbst ankommen kann.
Klingt herrlich. Da habe ich doch schon direkt was gelernt, zwei Dinge. Weil man denkt ja, ach, erst mal einen Kaffee, ne? Der holt mich ein bisschen runter. Nein, okay. Genau das Falsche. Ja. Ja, wir sprechen heute über Beschwerden in den Wechseljahren unter anderem und wie wir die eben lindern können. Warum kommt es denn bei so vielen Frauen in den Wechseljahren zu Problemen?
Ja, warum kommt das? Also wir wissen sicherlich alle, dass es zu hormonellen Veränderungen kommt im Laufe des Lebens. Und man muss sich einfach mal klar machen, dass die physiologischen Alterungsprozesse, durch die wir dann alle gehen, vor allem den Umgang mit Stress erschweren. Daher auch dieser Tipp, gleich zu Beginn eben morgens nicht direkt mit dem Kaffee zu starten. Meine Praxiserfahrung ist, dass ganz viele Frauen in den Wechseljahren besonders mit Symptomen zu kämpfen haben, wenn der Stresslevel besonders hoch ist. Mhm. Und auf körperlicher Ebene ist es so, dass die Eizellreifung in den Eierstöcken, die ja bis dato, wenn es gut gelaufen ist, wie ein Uhrwerk auch präzise funktioniert hat, die läuft nicht mehr so regelmäßig. Das heißt, wir haben ja eine gewisse Eizellreserve in unseren Eierstöcken und die nimmt ab. Und da ja unser hormoneller Regelkreis so gestaltet ist, dass quasi von übergeordneten Steuerzentralen, Hypothalamus, Hypophyse, eine Achse zum Eierstock besteht und eine Feedbackschleife, dass quasi über den Eierstock eine Information wieder an die übergeordneten Drüsen gegeben wird, steigt ein bestimmtes Hormon an, das follikelstimulierende Hormon, weil eine Mangelsituation registriert wird. Und das führt dann zum Beispiel schon zu Veränderungsimpulsen, was die Menstruationszykluslängen der Frauen eben angeht. Die Zyklen werden erstmal dann kürzer, dann werden sie länger und so weiter. Und das sind eben diese hormonellen Auslöser und Ursachen. Und das führt auch dazu, durch diese Eizellreifungsstörung, die dann quasi im Alter physiologischerweise irgendwann entsteht, kommt es zu Gelbkörperschwächen. Und es kommt dazu, dass bestimmte Hormone, wie unser Gelbkörperhormon oder unsere Östrogene, nicht mehr so ausgebildet werden in diesem regelmäßig wiederkehrenden Zyklus wie in den fruchtbaren Jahren unseres Lebens. Und dadurch kommt es zu wechselnden Berg- und Talfahrten, was die Hormone angeht, und zu extremen Hormonschwankungen. Das macht eben die Problemfelder häufig aus und kann die Symptomatik eben so produzieren.
Also immer wieder erstaunlich, wie komplex der Körper ist, ne? Dass der Eierstock mit dem Stress zu tun hat, ne? Sozusagen. Also Wahnsinn. Also wir möchten ja heute auch darüber sprechen, wie können wir dem Ganzen entgegenwirken. Stress reduzieren ist ja dann sicherlich das Nonplusultra.
Ja, in der Tat.
Und dann gibt es natürlich auch pflanzliche Unterstützung durch Phytoöstrogene. Wie können die denn genau unterstützen?
Ich muss ein kleines bisschen ausholen, wenn das okay ist, natürlich, damit man ein bisschen das verstehen kann. Ich habe ja schon gesagt, dass eben Östrogene und Gelbkörperhormone, das sind ja schon zwei Hormone, die in Schwankungen sind. Und um zu schauen, wie ich wirklich arbeiten kann mit Heilpflanzen, muss ich erstmal wissen, in welcher Phase befinde ich mich. Gerade so perimenopausal, das bedeutet so um die Zeit, bevor die letzte Menstruationsblutung schlussendlich stattfindet, muss man eben gucken. Ganz oft sehen wir hier Phasen, wo das Gelbkörperhormon, das Progesteron, sehr niedrig ist, das Östrogen im Verhältnis dazu durch den eben dargestellten Impuls vom follikelstimulierenden Hormon zu hoch ist. In dieser Phase sprechen wir von einer Östrogendominanz. Und haben einen Progesteronmangel. Und das ist die Zeit, unregelmäßige Blutung, das kann Hitzewallungen machen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und so weiter und so weiter. Der Östrogenmangel, der kommt eigentlich erst ein bisschen später. Und das Östrogen, da unterscheidet man ja auch unterschiedliche Daseinsformen. Es gibt ja drei verschiedene Östrogene im weiblichen Körper mit unterschiedlichen Schwerpunktaufgaben. Und wenn wir hier von Östrogen sprechen, dann meinen wir das Estradiol. Und das Estradiol ist das aktive, die aktivste Form, das weibliche Sexualhormon. Und wenn da Täler sind, ein Mangel entsteht, das macht auch diese Hitzewallungen, Nachtschweiß, auch wieder Schlafstörungen. Das heißt, es macht es ganz schön schwierig, nur über die Symptomatik zu sagen, oh, du hast einen Gelbkörpermangel oder du hast einen Östrogenmangel. Da kommt dann natürlich auch eine passende Diagnostik ins Spiel. Und wenn man dann rausgefunden hat, welcher Mangel das Problem ist, dann sucht man sich die passenden Phytomittel aus. Und Phytoöstrogene, um die Frage aufzugreifen, sind eben Inhaltsstoffe, die in Pflanzen vorkommen und die eine biochemische Ähnlichkeit haben mit dem körpereigenen Estradiol oder Estriol, je nachdem, welche Pflanze es ist. Und das sind in der Regel Isoflavone, Lignane, Kumestane, um das einfach mal aus der Phytotherapie aufzugreifen. Und diese Phytoöstrogene kann man dann natürlich einsetzen. Wichtig ist, dass man da auch sich gut mit auskennt und dass man eben Nutzen und Risiken richtig abschätzen kann. Weil wenn man sich mit Studien dazu beschäftigt, dann sieht man zum Beispiel, dass die Dosierung der jeweiligen Phytoöstrogene, also der Isoflavone, in manchen Dosierungen zum Beispiel auch Tumorwachstum anregen kann, in einer anderen Dosierung unter Umständen auch nicht. Und es gibt Phytoöstrogene, die sind kritisch zu sehen, wenn zum Beispiel Patientinnen schon mal mit einer Tumorerkrankung zu tun hatten und andere sind das nicht. Das heißt, hier würde ich auch immer empfehlen, sich fachkundig beraten zu lassen und nicht einfach mal, weil man das gelesen hat, das anzuwenden tatsächlich. Und diese Isoflavone, die dann eben wie Östrogene aussehen, können an dem Östrogen-Hormonrezeptor eine Wirkung machen. Und das ist wichtig. Warum? Weil eine Hormonwirkung nicht durch das Hormon entsteht, sondern nur durch den Hormonrezeptorkomplex. Mhm. Und wenn das nicht passiert, entsteht die Hormonwirkung nicht. Und die wirken schwächer als die körpereigenen Östrogene. Aber sie können durchaus hilfreich sein. Und wir kennen ja verschiedene Phytoöstrogene, die man da anwenden kann. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass bestimmte Kombinationen von Phytoöstrogenen und auch Mitteln aus der Phytotherapie, die das Progesteron unterstützen, dass diese Kombination am erfolgversprechendsten ist in der Praxis.
Wir haben kurz erklärt, man sollte erst mal wissen, in welcher Phase, sage ich jetzt mal laienhaft, man sich befindet. Wie kann man das dann rausfinden? Haben Sie da Tipp oder muss man das ärztlich oder bei Ihnen?
Das macht man bei den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen oder in der Naturheilpraxis bei jemandem, der sich auf Hormone und Frauenheilkunde spezialisiert hat. Mhm. Und ich mache dann eine Diagnostik, entweder eine Speichelhormondiagnostik oder eine Blutentnahme und mache eine Diagnostik im Blut. Also wirklich ganz klassisch medizinisch Labordiagnostik, um erstmal zu schauen, was ist der Status quo. Und da werden verschiedene Hormone dann bestimmt. Estradiol, Progesteron, eventuell auch das Testosteron. Auch bei Frauen spielt das eine große Rolle. Aber vielleicht auch die Hormone der Schilddrüse, das follikelstimulierende Hormon und so weiter. Je nach Fall und natürlich nach Problemstellung. Ne? Mhm.
Und Sie beraten dann auch, welche Phytoöstrogene dann jetzt die richtigen sind? Oder wie kann man, was sollte man da beachten bei der Einnahme?
Genau, also da dann auch wirklich mal zu gucken, wo man so steht. Und wenn man jetzt mit einem Präparat arbeiten will, dann empfehle ich auch nicht unbedingt immer ein Monopräparat zu verwenden, sondern auch das in Kombination zu sehen, weil wir ja einfach aus der Natur auch wissen, dass ganz viele Pflanzenstoffe und Pflanzeninhaltsstoffe so gut wirken, weil sie in einem Verbund wirken und eben nicht isoliert nur ein einzelner Wirkstoff. Und Kombinationen, die auch in Studien gut, das ist mir auch ganz wichtig, dass das tatsächlich auch was ist, was evidenzbasiert medizinisch sich auch nachlesen lässt, dass eben Kombinationen da sind, wie zum Beispiel Frauenginseng, das kennt man auch als chinesische Engelwurz, das ist so ein, in der TCM ist das so die Schutzpflanze für die Frau, da sind viele Bitterstoffe drin, das ist sehr stärkend. Rotklee ist eine ganz tolle Pflanze, weil Rotklee so die Estriol-Komponente mit annimmt. Und auch ein bisschen im Gegensatz zu Soja. Soja kennen ja immer viele, ne? Das Soja, was irgendwie mit Hormonen zu tun hat. Und der Rotklee ist viel verträglicher, weil er an Glucose gebunden ist. Und Soja ist ja an Protein gebunden. Und da hat man festgestellt, dass das wesentlich besser verträglich ist, dass das gerade auch bei vaginaler Trockenheit hilfreich sein kann, aber eben auch bei Hitzeproblemen und so weiter. Dann kennt man die Traubensilberkerze, Cimicifuga, auch eine recht bekannte Pflanze, recht populär auch so. Und das sind eben dann auch Triterpene drin, die in der Lage sind, auch zu imitieren, so ein bisschen wie die Östrogenwirkung ist. Das ist sehr hilfreich. Mönchspfeffer, auch sicherlich eine Pflanze, die ganz viele Frauen kennen, Acnus castus, die eine Hormonregulatorfunktion hat und auch das Progesteron so ein bisschen unterstützen kann. Aber Acnus castus, was viele nicht wissen, wirkt an mehreren Rezeptoren. Am Progesteron, am Östrogen, aber auch am Dopaminrezeptor. Also auch da wird das Stressthema wieder ganz interessant. Dopamin gehört ja zu unseren Stressneurotransmittern. Dann die Jamswurzel. Auch das ist etwas, was viele Frauen schon mal gehört haben. Ganz wichtig, Jams ist kein Progesteron. Jamswurzel wird immer so ein bisschen als Bioprogesteron dargestellt, weil wenn man bioidentische Hormone macht, wird das aus der Wurzel im Labor synthetisiert. Aber die Jamswurzel selber, das Diosgenin, das können wir im menschlichen Körper nicht in Progesteron umwandeln. Nichtsdestotrotz hat es aber eine unterstützende phytohormonelle Wirkung. Und da gibt es viele weitere Pflanzen, Frauenmantel beispielsweise, der noch zu nennen wäre, so als Schutzmantel für die Frau. Und da kann man schon eine Menge mit erreichen. Und eine gute Kombination finde ich, was ich in der Praxis gern einsetze bei Wechseljahrsbeschwerden, das ist das Menopax von der Firma Nahani, die eine sehr gute Zusammenstellung haben. Das ist gerade eben auch bewährt für die Frau in den Wechseljahren, so von den Inhaltsstoffen und von der Zusammenstellung her.
Wie schnell merkt man denn, wenn man jetzt eben die Präparate nimmt, eine Besserung?
also hängt ein bisschen davon ab, in welcher Ausgangslage die Frau ist, was man noch erwähnen muss, wenn man jetzt Phytoöstrogene zu sich nehmen möchte, dass man eben auch bedenken muss, man kann das über die Ernährung tun oder eben auch über solche Kombinationspräparate, dass ganz wichtig ist, dass die Leberfunktion gut ist und die Darmfunktion. Denn wenn der Darm nicht gut funktioniert, dann können diese Pflanzenteile gar nicht richtig aufgenommen werden. Das heißt, bei manchen Frauen muss man auch noch zuvor die Leber behandeln, den Darm mal behandeln, mal den Stuhl untersuchen und gucken, ob man da einen Ansatz findet. Und daraus resultiert, dass es bei manchen Phytotherapeutika man nach 4 Wochen merkt, das ist das Richtige. Und manchmal braucht es auch ein halbes Jahr, um überhaupt die grundregulative Kapazität erstmal herzustellen.
Also auch sehr komplex wieder. Aber grundsätzlich ja auch nicht verkehrt, ne? Sich einmal durchzuchecken.
Genau.
Auch generell. Was gibt es denn noch, was man tun kann aus Ihrer Sicht, um die Wechseljahrsbeschwerden zu lindern?
Ja, also was eine wirklich wichtige Sache ist, und das ist, wo die meisten Patientinnen sagen, oh schade, und das kennen wir als Frauen ja, die sprichwörtlich optimale Lebensführung. Das heißt, gesunde Ernährung, keine Industriekost, wenig Zucker, keine Transfette, schade, schade, keinen Alkohol, Koffein, wie schon angedeutet, wenig und bei Hitzewallungen am besten gar nicht. Darmgesundheit, wie schon erwähnt, und viel Gemüse, viel Wasser in Bioqualität. Und vielleicht noch ein Tipp, wo viele Frauen gar nicht dran denken. Unsere Hormonregulation braucht ganz viele sogenannte Kofaktoren. Dazu gehören Sachen wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamine, Spurenelemente, Vitamin D zum Beispiel. Auch hier mal zu schauen, ob man ein Defizit hat, was bei Stress ganz oft passiert. Und sehr viele Frauen profitieren auch davon, wenn die Kofaktoren eben mitbehandelt und aufgefüllt werden. Ein bisschen auch eine Akzeptanz für die Wechseljahre, dass die Figur ein bisschen runder und weicher werden darf. Das hat die Natur sich so überlegt, weil im Fettgewebe eben auch Östrogene hergestellt werden können. Das ist mit ein Grund, warum Frauen in den Wechseljahren an Gewicht zunehmen. Okay. Und das mal auch in Liebe ein bisschen anzunehmen, trotzdem aber in Bewegung zu bleiben, jetzt nicht Marathon laufen, nicht total hardcore trainieren, sondern sanfte Dinge, sanftes Laufen. Vielleicht auch Yoga, Hormon-Yoga, Yin-Yoga in so eine Richtung mal zu gehen. Kajut-Yoga ist zum Beispiel eine Yoga-Art, die bei Stress total toll und bewährt ist. Stressabbau, Gifte weglassen, Schlaf dadurch auch verbessern und so weiter und so weiter. Also man kann sehr, sehr viel auch selber tun, wenn man sich wieder darauf besinnt, weniger Stress zu haben und mehr und gesünder leben zu können.
Sind denn so ein paar kleine Sünden erlaubt? Und falls ja, in welchem Rahmen dürfen die sich bewegen?
Die Sünden sind so lange erlaubt, wie man sich wohlfühlt. Oder Frau in dem Fall. Ja. Es gibt Frauen, die können Kaffee trinken, haben trotzdem keine Hitzewallung. Es gibt ja auch Frauen, das muss man auch einfach mal sagen, ich erlebe, dass ganz viele Frauen, vor allem jüngere Frauen, die sagen, ich habe die Wechseljahre noch vor mir, regelrecht ängstlich das schon erwarten, weil sie überall lesen, wenn du Wechseljahre hast, dann hast du Hitzewallung, wirst dick und alles wird ganz schlimm.
Ja.
Es gibt aber auch einen großen Teil der Frauen, die haben überhaupt keine Wechseljahrsbeschwerden. Das darf man eben auch mal so sagen. Ja. Und man kann ja auch, was Phytotherapie angeht, zum Beispiel auch mit Gemomazeraten arbeiten. Das sind Sprays, die man so als Mundspray verwenden kann. Gemomazerate, da wird so das aus Knospen und Triebspitzen das Ganze gewonnen, nicht aus der adulten Pflanze. Auch da hat man sehr, sehr gute Ansatzmöglichkeiten, mit der Himbeere oder der Preiselbeere zu arbeiten. Also es gibt ganz viele gute Möglichkeiten, da zu unterstützen. Und ich kann nur den Tipp geben, nicht zu lange zu warten, bis nichts mehr geht, sondern vielleicht auch schon noch bevor man in die Wechseljahre kommt, sich ein bisschen um die Hormone zu kümmern. Das hilft nämlich auch ganz gut. Fazit ist, die phytotherapeutische Schatzkiste hält ganz viel für uns bereit und es ist sicherlich eine lohnenswerte Investition, sich da auch rechtzeitig so ein bisschen mit zu beschäftigen, sich auch mal fachkundigen Rat zu holen, Labordiagnostik zu machen. Das ist am Ende günstiger, als wenn man überall rumprobiert hat.
Das klingt doch sehr, sehr vielversprechend. Vielen Dank, ja. Frau Ullendahl, für diese Einblicke und die Menge an Informationen. Ich denke, damit kann jede Frau, die uns heute zugehört hat, mal loslegen, erstmal ne, an sich selbst ein bisschen vielleicht arbeiten oder gewisse Dinge optimieren im Alltag und dann auch auf sie zukommen oder eben sich eine Naturheilpraxis in der Nähe zu suchen und da mal sich tiefer mit zu beschäftigen.
Ja, das kann ich empfehlen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Danke Ihnen. Ja, dann bleibt mir fast gar nichts mehr zu sagen zum Ende. Frau Uhlendahl hat das schöne Fazit gezogen. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss! Thank you.